Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Musiksalon rund um den 3. Juni des Jahres 2024, der ein Gedenktag für Musikfreunde ist. Am 3. Juni 1899, also vor 125 Jahren, ist einer der berühmtesten Wiener Komponisten gestorben, Johann Strauss Sohn. Seiner wollen wir heute gedenken, aber nicht im Dreivierteltakt, das kann jeder. Wir machen es im Zweiviertel- und Viervierteltakt. Das ist ein bisschen origineller und es lassen sich auch im Polka- oder Marschrhythmus einige Eckdaten der Biografie von Johann Strauss Sohn festmachen. Zum Beispiel gleich einige Fakten über das legendäre musikalische Debüt von Johann Strauss Sohn am 15. Oktober 1844, als 19-Jähriger, also im Casino Dommeier in Hietzing. Das war ein Ausschnitt aus der sogenannten Debütquadrille, die Johann Strauss Sohn für sein Debüt, für sein allererstes Konzert im Dommeiers Casino in Hietzing 1844 komponiert hat. Dieses Debüt des Sohnes des regierenden Walzerkönigs Johann Strauss Vater, das war natürlich eine Sensation. Und das Casino Dommeier ist dem Jungstar auch treu geblieben und hat 5 Wochen später ein sogenanntes Benefizkonzert angesetzt, bei dem der Reingewinn dem Musiker selbst zustand. Ein Abend der Heiterkeit sollte das laut Plakatankündigung werden. Nicht ganz Wien hat das alles schicklich gefunden. Man hat zwar gewusst, Strauss Vater hatte seine Familie böswillig verlassen und war zu einer anderen Frau gezogen, aber der Walzerkönig sollte doch nicht Konkurrenz durch seinen eigenen Sohn bekommen. Es waren vor allem die Jugendlichen, die ein bisschen gegen die Altvordern protestieren und aufbegehren wollten, wie das in allen Generationen so gewesen ist. Und es waren die slawischen Minderheiten in der Stadt, die den jungen Strauß als ihren Walzerprinzen durch und durch willkommen geheißen haben und gefeiert haben. Und so ist bald schon im Fasching, der auf das Debüt folgte, eine Tschechenpolka entstanden. Thank you. hat Johann Strauss' Sohn sein treuestes Publikum umworben. Das war die Tschechenpolka und wie gesagt, zu den treuesten Unterstützern gehörte die Wiener Jugend. Und auch für die hat Johann Strauss' Sohn sofort und viel komponiert. Der Vater war gerade Hofballmusikdirektor geworden, das höchste Amt, das an einen Unterhaltungskomponisten überhaupt zu vergeben war. Der Sohn musste sich natürlich zunächst einmal mit den niedrigeren Ständen begnügen. Für den Industrieball in den Streuselsälen des Theaters in der Josefstadt hat er aufgegeigt. Ein bisschen haben die jungen Leute damals versucht, die immer trister werdende wirtschaftliche Situation jener Zeit zu vergessen. Unter anderem, indem sie zu den Klängen einer sogenannten Juxpolka getanzt haben. Wenn man im Theater in der Josefstadt eine solche Juxpolka getanzt hat, den Fasching, hat sich nie jemand in Wien verderben lassen, hat sich die politische und die wirtschaftliche Situation in der Habsburger Monarchie mehr und mehr zugespitzt. Die Revolution von 1848 hat zunächst einmal keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und die Strauße, die ganze Familie Strauß, die stammt zunächst einmal auf der Seite der Aufständischen. Der Hofballmusikdirektor Vater Strauß hat allerdings rasch erkannt, dass es besser sein würde, sich doch an die Seite der Habsburger zu stellen. Der Sohn hat ein bisschen länger gebraucht, bevor er sein Fähnchen in den richtigen Wind gehängt hat. Das hat ihm übrigens Kaiser Franz Josef, der nach dem Kaiser Ferdinand die Macht übernommen hat, lange nicht verziehen. Strauß' Sohn hat 1,5 Jahrzehnte warten müssen, ehe er in der Nachfolge seines 1849 verstorbenen Vaters zum Hofballmusikdirektor ernannt worden ist. Wie auch immer, Strauß Junior hat sich dann viel Mühe gegeben, den Monarchen zu versöhnen, natürlich auf musikalischem Wege. Unter anderem hat er relativ deutlich auf die Folgen des Aufstands der ungarischen Magnaten reagiert, die 1849 das heutige Budapest erobern konnten und die Stephanskrone entführt haben. Die Krone die versteckt worden war, ist erst 1853, also 4 Jahre später, wieder aufgefunden worden. Und Johann Strauss hat dann zur Feier der Überführung des Kleinods in die Wiener Schatzkammer einen Kronmarsch geschrieben. Uraufgeführt im Wiener Volksgarten. Aber man war doch ein bisschen vorsichtig. Nicht nur der Komponist, auch sein Verleger war sich der Sache nicht ganz sicher. Das war nicht geheuer. Man hat die Noten in Abschriften zwar vertrieben, aber gedruckt worden ist dieser Marsch erst viel später. Man wollte die Ungarn nicht unbedingt vergrämen. Das war der sogenannte Kronmarsch, das Opus 139 von Johann Strauss Sohn. Damals ist jedes Detail der Tagespolitik zum Anlass geworden, Musik zu machen. Die viel diskutierte Erweiterung der Stadt Wien, der wir die Ringstraße verdanken, dafür musste die alte Stadtmauer und die Basteien mussten niedergerissen werden. Diese Erweiterung hat Johann Strauss zu einem Stück inspiriert, das er in seiner Zuneigung zu den niedrigen Ständen ausdrücklich den Arbeitern gewidmet hat, die an dem Zerstörungswerk, wie man es damals vielfach gesehen hat, beteiligt waren. Die Demoliererpolka. Thank you. Nach dem Tod des Walzerkönigs Johann Strauss Vater ist der Sohn sehr schnell zum neuen regierenden Walzerkönig Wiens ausgerufen worden. Und wenn man sagt Wien, dann ist das natürlich untertrieben, denn er war der Walzerkönig von ganz Europa. Das reisende Tanzorchester, das hatte schon Vater Strauss erfunden und es war eigentlich kein Tanzorchester, sondern man hat da richtige Konzerte gegeben, in denen unter Umständen auch die neueste Musik von Hector Berlioz oder auch Richard Wagner gespielt worden ist. Und erst im zweiten Teil hat man dann die Novitäten aus der Feder von Strauss Vater oder eben dann von den Söhnen zur Aufführung gebracht. Dass man aus Wien Musik exportiert hat, wie gesagt, Vater Strauss hatte es erfunden, die Söhne haben es übernommen. Legendär dabei die sommerlichen Konzertreisen von Johann Strauss, Sohn, nach Russland. In der Nähe von St. Petersburg hat man da aufgespielt und hat glänzende Erfolge verzeichnet. Nicht immer. Hier und da ist das Temperament der russischen Musikfreunde ein bisschen durchgegangen. Sie haben dann das Mobiliar des Konzertsaals zertrümmert und auch im Quartier des Walzerkönigs die Fensterscheiben zum Zersplittern gebracht. Dafür hat sich Strauss allerdings revanchiert. Und im nächsten Konzert die sogenannte Satanella-Polka aufgeführt. Die neue Satanella-Polka. Den Titel kannten die Russen schon, denn die erste sogenannte Satanella-Polka, die war zu Ehren der legendären Tänzerin Marie Taglioni entstanden. Sie hatte in halb Europa, auch in St. Petersburg, Triumphe im gleichnamigen Ballett gefeiert. Auf dem Titelblatt der Polka tanzt eine kleine Teufelin auf dem Rücken des Satans. Ganz so dämonisch klingt die Musik der neuen Satanella-Polka dann eigentlich nicht. Johann Strauss, Sohn vom Walzerkönig, dann bald auch zum führenden Operettenmeister aufgestiegen. Dazu hat man ihn zunächst überreden müssen, aber dann hat er erkannt, dass sich im Theater doch immer noch viel mehr Geld verdienen ließ als auf dem Konzertpodium. Und dann hat er ein Werk nach dem anderen geliefert. Nicht alle davon waren so erfolgreich wie die 1874 uraufgeführte Fledermaus. Die Rezensenten waren auch nicht immer gnädig mit dem Operettenmeister Strauss. Also hat sich Strauss auch hier und da ein wenig an den Journalisten zu rächen gewusst. 1881 war zum Beispiel gerade seine Operette Das Spitzentuch der Königin durchgefallen und sehr schlecht kritisiert worden. Dennoch musste er mit seiner Kapelle, weil er engagiert war, beim Ball der Journalistenvereinigung Concordia aufspielen. Für diese Gelegenheit hat er dann eine Polka stürmisch in Lieb und Tanz geliefert. Und die bestand ganz einfach aus Melodien der soeben von den Journalisten verrissenen Operette. Zum Tanzen war die Musik offenbar gut genug. Tanzmusik war jedenfalls ein Riesengeschäft. Ein derartiges Geschäft, das bald alle drei Söhne von Strauss Vater, Johann, Josef und Eduard, davon gut leben konnten. Johann und Josef fuhren bald gemeinsam nach Pawlowsk zur russischen Saison und man gastierte auch gern in Ungarn. Das war nicht so unproblematisch, wie es heute scheinen mag. Immerhin war das Verhältnis zwischen Wien und dem heutigen Budapest immer gespannt. Und wenn Johann Strauss anlässlich eines Aufenthalts in Ungarn sein rasantes Tongemälde Ejena Magna erstmals präsentiert hat, dann wurde das natürlich in Ungarn ein Sensationserfolg. Das Stück ist auch ausdrücklich der edlen ungarischen Nation gewidmet. An seinen Verleger hat Strauss geschrieben nach der Wiener Erstaufführung: Ich habe es gewagt, die ungarische Polka auf dem Hofballe zu spielen. Das war also durchaus offenbar ein Wagnis. Die Majestäten dürften sich darüber nicht erregt haben und haben sicher nicht protestiert gegen diese schwungvolle Klänge. Thank you. Johann Strauss einmal nicht im Dreivierteltakt. Von den Märschen von Strauss' Sohn hat es keiner geschafft, irgendwie mit dem Radetzky-Marsch des Herrn Papa konkurrieren zu können. Als Strauss Junior längst die Krone des Walzerkönigs getragen hat, ist ihm dennoch nichts anderes übrig geblieben, als bei Gelegenheit eines Habsburgerfestes im eigens dafür komponierten Marsch neben dem Kaiserlied von Josef Haydn auch den berühmten Marsch des Herrn Papa ausgiebig zu zitieren. Habsburg hoch heißt dieser Marsch aus dem Jahr 1882. Von den Märschen müssen wir zum Abschluss aber vielleicht doch wieder irgendwie in den Walzerschritt finden. Und dafür ist nichts besser geeignet als der berühmte sogenannte Kaiserwalzer. Er hieß ursprünglich Hand in Hand und was da Hand in Hand gehen sollte, das waren die österreichische und die preußische Nation. Der Walzer ist nämlich zur Eröffnung des Königsbaus in Berlin komponiert worden. Die Uraufführung hat im Oktober 1889 stattgefunden. Ja, und dieser Walzer beginnt auch im geraden Takt mit einem Marsch. Das ist oft bemerkt worden und da wir gewohnt sind, den Kaiser Franz Josef mit dem Kaiserwalzer zu assoziieren, rätseln wir oft herum. Wieso beginnt der Kaiserwalzer mit einem Marsch? Tatsächlich ging es wohl nicht um Franz Josef, sondern um den Kaiser Wilhelm, beziehungsweise um die Beziehung zwischen den Preußen und den Österreichern. Das musste ja mit einem Marsch beginnen, zackig, wie es nur geht. Und wer genau aufpasst, der wird merken, dass dann plötzlich nach dem Cello-Solo die Musik zu lächeln beginnt und der Melodie, die zuerst so zackig erklungen ist, auf die Sprünge hilft. Dieselbe Melodie wird verwandelt, als ob der Wiener Gast dem Berliner Gastgeber sagen würde, also pass auf, ich zeig dir, wie es wirklich geht. dem Kaiserwalzer ist unsere Hommage zum Todestag von Johann Strauss also doch noch im Walzerschritt zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.